darf, warum sind denn die Jobs, die jetzt durch diese Position entstehen, oder beziehungsweise dort, wo die anderen Menschen halt in abwandern, warum sind die halt notwendigerweise prekarisiert?
Nicht die Jobs, die durch die mikroelektronische Revolution entstehen, sind nicht per se prekarisiert, sondern es gibt ja eine Zweiteilung. Es gibt einerseits ein ungeheures, also diese Produktivitätskerne, diese Hightech-Kerne, wo mit einer ungeheuren Produktivität gearbeitet wird und wo dann auch vergleichsweise hohe Löhne und Gehälter gezahlt werden. Und dann die Masse an Arbeiten, die ausgelagert wird. Und die trifft, diese Masse an Arbeiten, die ausgelagert wird, die trifft auf eine ungeheure Masse an Überflüssigen im kapitalistischen Sinne. Also von Menschen, die sich ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, irgendwie, weil sie ja leben müssen. Aber es gibt ein Überangebot von ihnen. Und deswegen kann auch der Preis entsprechend gedrückt werden, also Preis für ihre Arbeitskraft. Und gleichzeitig stehen sie, das ist sozusagen die, wenn man so will, Angebotsseite, und gleichzeitig stehen sie aber, was die Produktivität angeht, unter einem ungeheuren Druck. Das heißt, sie müssen durch Mehrarbeit und durch entsprechend schlechte Bezahlung diese ungeheure Produktivitätslücke, die immer größer wird, ansatzweise ausgleichen. Das rennt ihnen davon. Also das Produktivitätsniveau in den prekären Bereichen bleibt ja weitgehend gleich, wogegen die Hightech-Sektoren immer weiter abheben. Und entsprechend ist der Druck immer größer. Naja, also die. In dem Moment, wo das Geld vom Gold entkoppelt wird, haben wir es nur noch mit Kreditgeld zu tun. Also Geld, was nicht mehr durch Metall, durch einen realen Wert gedeckt ist. Und Kreditgeld beruht im Grunde ganz allgemein gesprochen auf Vertrauen. Das heißt darauf, dass daran geglaubt wird, dass dieses Geld seinen Wert über einen längeren Zeitraum behält. Und dafür entsprechende Waren gekauft werden können. Jetzt, das war jetzt sehr allgemein gesagt, was den Dollar angeht, gibt es gewissermaßen durch die Weltmachtstellung der USA, oder gab es jedenfalls bisher, so eine Art Garantieversprechen. Der Dollar wird immer existieren. Der schwankt vielleicht im Kurs, ja, also die Kursschwankungen gab es ja, aber der amerikanische Staat wird nicht zahlungsunfähig. Wenn ein Staat zahlungsunfähig ist natürlich auch die Währung entwertet. Das heißt, man kriegt nichts mehr dafür. Der Dollar wird abgesichert durch diese Weltmachtstellung der USA. Man geht davon aus, dass dieser Staat nicht zahlungsunfähig wird, nicht zusammenbricht. Das ist also so ganz allgemein war das gesagt. Wobei damit natürlich zusammenhängt auch dieser ganze, auch der Militärapparat, der selber wiederum auf Kredit finanziert wird. Das ist ja auch so ein gewissermaßen so ein Kreislauf. Der Militärapparat hat ja auch die Funktion erfüllt, zu einem großen Teil die Weltmachtstellung zu sichern, also dieses Vertrauen herzustellen, was auf der anderen Seite wiederum durch entsprechende Massen an Kredit finanziert wurde. Okay, reden wir von Spekulation. Ich hatte ja gesagt, das Handel mit Anteilsscheinen. Das heißt, der Anteilsschein an einem bestimmten Unternehmen kriegt einen eigenen Preis, und dieser Preis bewegt sich unabhängig von dem, was realwirtschaftlich passiert. Da gibt es natürlich schon Vermittlungen. aber die sind häufig sehr dünn. Also ich würde es mal so sagen, dass die Vermittlungen sind Bezugspunkte für Spekulation. Also wenn zum Beispiel ein Unternehmen bekannt gibt, dass rationalisiert wurde, ja, das ist ja der bekannte Effekt, dann schnellen die Aktienkurse in die Höhe. Oder wenn bekannt wird, dass die Gewinnerwartungen gesenkt werden, fallen die Aktienkurse. Also es ist nicht völlig entkoppelt davon. Es hat sich bestimmte Bezüge werden hergestellt, existieren zum Teil auch real, ja, aber das hat auch so eine, wie soll ich sagen, so einen self-fulfilling prophecy Effekt. Das heißt, weil innerhalb dieser Finanzsphäre haben sich bestimmte Kategorien herausgebildet, an denen man den Unternehmenserfolg misst, und daran orientieren sich alle. Und weil sich alle daran orientieren, wirkt es sich auf die Kurse aus, und deswegen ist es auch rational, sich daran zu orientieren. Ja? Weil alle, wenn die Gewinnerwartungen herabgesetzt werden, alle aus dem Papier, oder viele aus den Papieren aussteigen, ist es rational auszusteigen oder abzuwarten, bis sie unten sind und dann wieder einzusteigen, weil sie dann ja vielleicht wieder hochgehen. Also diese Bezüge gibt es durchaus, aber dieser Bezug ist etwas anderes als die reale Wertsteigerung dieses Unternehmens. Es ist also keine unmittelbare Verkopplung. Ja, also ein Unternehmen kauft eine neue Fabrik, baut die Produktion aus und um 10%, also steigt der Aktienwert um 10%. Ja. Oder das Kapital, also dieser direkte Bezug ist nicht da, sondern das ist sehr vermittelt.
Also in den 70er Jahren, da ja genau passiert ist, also meinst du, dass der Terrorismus am Ende war und das ist halt eine Überaktion, also dass halt nicht genug Kapital in die Realwirtschaft investiert werden konnte, sondern dass dieser Transparenzvergabe Privaten an den Staat gab. Auf der anderen Seite war es ja auch der Anfangspunkt der mikroelektronischen Produktion, vor allem nicht viel, die da investiert werden musste.
Ja, zunächst mal, bis sich die mikroelektronische Revolution durchsetzt in dem größeren Maß, das dauert also bestimmt 15, 20 Jahre, also der richtige Schub. Also es fängt im Grunde in den 80er Jahren an, so die ersten Umstrukturierungen der Produktion im größeren Ausmaß, und nimmt dann so richtig Fahrt auf in den 90ern. Das heißt, das dauert, da liegt der Zeitraum dazwischen, zwischen der Krise des Fordismus und der mikroelektronischen Revolution in dem größeren Ausmaß. Das fängt schon früh an, das fängt schon zum Teil schon in den 60er Jahren an, die Experimente mit halbautomatisierten Maschinen.